Britannia-Busse, die Einkaufsrevolution. Konsumenten entdecken ihre Macht. Als Konsumenten erhalten wir selten Einblicke in den Herstellungsprozess unserer alltäglichen Konsumgüter. Unter welchen Bedingungen wird in Fabriken rund um den Globus produziert? Was passiert in den Megastellen der Mastbetriebe? Und was enthalten die Produkte, die wir täglich konsumieren? Unsere Informationsrechte als Konsumenten sind sehr eingeschränkt. Wir wissen nicht immer, welche Inhaltsstoffe in Produkten stecken, weil vieles nicht angegeben werden muss. Wir erfahren nicht, welche Unternehmen in Lebensmittelskandale verstrickt sind, weil kein Gesetz uns diese Informationen zusichert. Was wir als Konsumenten von den Produkten erfahren, ist durch Werbung und Marketing bestimmt. 29 Milliarden Euro geben Konzerne in Deutschland jährlich für Werbung aus, um uns ein bestimmtes Bild von ihren Waren zu vermitteln. Wir sollen glauben, Autos seien sexy und Tütensuppen eine Familienmahlzeit. Werbung verschleiert die Realität und ködert uns mit Bildern aus einer Scheinwelt. Höchste Zeit, hinter die Kulissen zu blicken und etwas Licht in die dunkle Warenwelt zu bringen. Die folgenden Blinks machen auf die Schattenseiten von Produktion und Konsum aufmerksam und zeigen auf, wie du durch bewusste Kaufentscheidungen Veränderungen in einem ethisch, ökologisch und gesundheitlich fragwürdigen System anstoßen kannst. Blink Nummer 1. Im freien Welthandel tobt ein Preiskampf, der Unternehmen immer unmoralischer handeln lässt. In den letzten Jahrzehnten wurden weltweit Handelsschranken abgebaut und ein weitgehend unreglementierter globaler Marktplatz geschaffen. Der internationale Wettbewerb zwang Unternehmen dazu, ihre Kosten immer weiter zu senken. In der Folge wurden Produktionsstätten in Billiglohnländer verlagert, in denen oftmals unmenschliche Arbeitsbedingungen herrschen. Unternehmen wie Karstadt, Zara oder New Yorker lassen ihre Textilien in Fabriken in Bangladesch produzieren. Die Arbeiter sind unterbezahlt und Sicherheitsstandards kaum vorhanden. Immer wieder kommt es zu Fabrikeinstürzen und Brandkatastrophen mit hunderten Toten und Schwerverletzten. In Brasilien werden für den großflächigen Anbau von Soja indigene Familien aus ihren Dörfern vertrieben. Soja wird in deutschen Mastbetrieben als Tierfutter für die Fleischproduktion verwendet, während auf der anderen Seite der Welt ganze Dörfer verschwinden und ihre Einwohner verarmen. In den Granitbergen im Südosten Indiens arbeiten zahllose Kinder, um uns mit billigem Stein für unsere Küchen und Grabsteine zu versorgen. Sie stehen ungeschützt an schweren Kompressoren, atmen den feinen Steinstaub ein und sind oft schon mit 10 Jahren schwerhörig. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO erleiden jedes Jahr mindestens 3 Millionen landwirtschaftliche Arbeitskräfte eine Pestizidvergiftung. Mehr als 200.000 sterben daran. Insgesamt kommen in der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion über 100.000 Chemikalien zum Einsatz, die nicht nur den Arbeitskräften vor Ort schaden, sondern auch uns Konsumenten. Ihre Rückstände lassen sich unter anderem in der Muttermilch und im Rückenmark nachweisen. Fehlende Reglementierung begünstigt, dass auf dem Weltmarkt skrupellose Unternehmen die Vorteile der globalen Arbeitsteilung ausnutzen können, ohne sich ihrer ethischen Verantwortung zu stellen. Den größten Preis dafür zahlen diejenigen, die unsere Konsumprodukte in Billiglohnländern herstellen. Blink Nummer 2. Die Produktion und der Transport von Waren verursachen weltweit massive Umweltschäden. Auch in ökologischer Hinsicht hat der freie Welthandel fatale Auswirkungen. Für unseren Fleischkonsum wird der Regenwald abgeholzt, um Weideflächen und Felder für den Anbau von Soja zu gewinnen. Einer Studie zufolge wird die Hälfte des Regenwaldes am Amazonas bis 2050 verschwunden sein, wenn Weide- und Anbauflächen weiter so wachsen wie bisher. Im Anbau von Baumwolle werden große Mengen an giftigen Chemikalien eingesetzt. 1/4 aller weltweit verbrauchten Insektizide und mehr als 10% aller Pestizide werden im Baumwollanbau eingesetzt, obwohl dieser weniger als 3% der landwirtschaftlich genutzten Fläche ausmacht. Hohe Belastungen der Böden und des Trinkwassers sind die Folge. In Billiglohnländern gelangen durch die Textilherstellung salzhaltige Chemikalien ungefiltert ins Grundwasser, weil eine funktionierende Abwasserreinigung fehlt. Dadurch wird das Trinkwasser immer salziger. Hochkonzentrierte Farbbäder werden nach dem Färben einfach ausgeschüttet, verschmutzen die Umwelt und schaden so Menschen, Tieren und Pflanzen. In Industrieländern werden Nutztiere unter dem Kostendiktat so hochgezüchtet, dass sie anfällig für Krankheiten aller Art sind und mit Medikamenten vollgepumpt werden müssen. Arzneimittelrückstände und Wachstumshormone finden sich später in unseren Lebensmitteln wieder. Auch der globale Warentransport führt zu einer hohen Umweltbelastung. 2 bis 4 Liter Kerosin schluckt ein Flugzeug, um 1 Kilo Äpfel von Neuseeland nach Frankfurt zu transportieren. Und die Alternativen wie Containerschiffe sind auch nicht besser. Sie verseuchen die Weltmeere mit hochgiftigen Chemikalien und verursachen, wie alle anderen Transportmittel im internationalen Warenverkehr, irreversible Schäden in der Umwelt. Blink Nummer 3. Die Möglichkeiten, politisch gegen die Missstände in der globalen Warenwirtschaft vorzugehen, sind beschränkt. Die Produktionsweisen der globalen Warenwirtschaft sind in ethischer, ökologischer und gesundheitlicher Hinsicht bedenklich. Warum unternimmt die Politik nichts dagegen? Warum schafft sie keine verbindlichen Standards für Arbeitsbedingungen? Warum zwingt sie Textilunternehmen nicht zu einer Kennzeichnung der bei der Produktion verwendeten Chemikalien? Weil in unserer globalisierten Wirtschaft die Handlungsfähigkeit von nationalen Regierungen sehr eingeschränkt ist. Gegenüber Unternehmen, die mit dem Abzug von Produktionsstätten und Arbeitsplätzen drohen können, geraten sie in die Defensive. Und ein Staat, der schärfere Standards wie etwa die Einschränkung der Massentierhaltung durchsetzt, würde inländischen Unternehmen einen massiven Wettbewerbsnachteil gegenüber Unternehmen im unregulierten Ausland verschaffen. Auch auf internationaler Ebene gibt es keine Instanz, die politisch eingreifen könnte. Institutionen wie die Welternährungsorganisation FAO, die Internationale Arbeitsorganisation ILO oder das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF sind nicht dazu befähigt, wirkungsvolle Sanktionen zu verhängen, um ihre Standards verbindlich durchzusetzen. Auch die Vereinten Nationen bestehen aus einzelnen Mitgliedsländern, die ihre eigenen Interessen oftmals über globale Probleme stellen, wie zum Beispiel bei den Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll ersichtlich wurde. Seit Mitte der 90er Jahre wird versucht, den Ausstoß von CO2 zu reduzieren. Die CO2-Emissionen steigen jedoch weiter an, weil die meisten Länder nicht bereit sind, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Lediglich die Welthandelsorganisation WTO wäre in der Lage, wirksam gegen die Missstände vorzugehen. Sie verfügt über eine Art Gerichtshof und kann diejenigen, die gegen Verträge verstoßen, sanktionieren. Doch treibt die WTO die Liberalisierung des Welthandels nur weiter voran. Wie wir sehen, gibt es auf dem globalen Warenmarkt viele Missstände, aber kaum Institutionen, die gegen sie vorgehen könnten. Blink Nummer 4. Politiker wollen Wahlen gewinnen und werden durch Lobbyisten aus der Wirtschaft beeinflusst. Politikwissenschaftler hegen grundlegende Zweifel an der Annahme, dass nationale Regierungen der Macht einer globalisierten Wirtschaft hilflos gegenüberstünden. Es stelle sich vielmehr die Frage, ob diese überhaupt gewillt seien, gegen die Missstände auf dem Warenmarkt vorzugehen. Die steilen Karrieren ehemaliger Politiker in der freien Wirtschaft nähren die Skepsis, ob oft nicht auch im vorauseilenden Gehorsam Interessen der Wirtschaft bedient wurden. Hinzu kommt, dass das Prinzip der Marktregulierung der liberalen Tendenz unserer Zeit entgegensteht. Wenn mit Regulierungen keine Wahlen zu gewinnen sind, setzen Politiker sich auch nicht ein. Und wenn sich die Politik doch einmal dazu durchringt, etwas zu unternehmen, sieht sie sich mit einem weiteren Phänomen konfrontiert, dem Lobbyismus. Zwar betreiben auch Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherverbände Lobbyarbeit, doch die Kräfte sind äußerst ungleich verteilt. Unternehmen und industrienahe Verbände verfügen über ein Vielfaches an Ressourcen für ihre Lobbyarbeit. 2003 legte die EU-Kommission beispielsweise einen Entwurf für eine Chemikalienverordnung vor, die zum Schutze des Verbrauchers auf eine Überprüfung aller in der Produktion verwendeten Chemikalien abzielte. Tausende von Lobbyisten der Industrie wurden auf die Verordnung angesetzt und konnten erreichen, dass von den über 100.000 eingesetzten Chemikalien 70.000 von vornherein aus der Verordnung gestrichen wurden. Blink Nummer 5. Wir als Konsumenten entscheiden über den Zustand der globalen Wirtschaft mit. Wenn mich ein Rüstungsunternehmen fragt, ob ich Anteile an seinem Unternehmen kaufen möchte, würde ich sie kaufen? Wenn nicht, warum gebe ich mein Geld dann einem Fonds, der genau solche Anteile erwirbt? Finde ich es gut, dass für meine Jeans Menschen sterben müssen? Wenn nicht, warum kaufe ich dann Jeans, die unter lebensbedrohlichen Bedingungen produziert werden? Unser Konsumverhalten hat direkte Auswirkungen auf die Bedingungen, unter denen unsere Waren produziert werden. Nur solange die Nachfrage nach billigen Textilien aus fragwürdiger Herstellung besteht, werden diese Bedingungen auch aufrechterhalten. Damit tragen nicht nur Unternehmen und Politik, sondern auch wir Konsumenten eine konkrete Verantwortung für die Zustände auf dem globalen Warenmarkt. Unser Konsum ist nicht Privatsache, sondern hat eine politische Dimension. Damit verfügen wir über eine große Macht. Anders als die Angestellten eines Unternehmens können wir Konsumenten nicht entlassen werden. Da Unternehmen darauf angewiesen sind, ihre Produkte zu verkaufen, haben wir es als Konsumenten in der Hand, durch unsere Kaufentscheidungen über die Produktionsweisen mitzuentscheiden. Wir können Produkte boykottieren, die unseren ethischen und ökologischen Standards nicht entsprechen, und durch unser Kaufverhalten Unternehmen unterstützen, deren Geschäftsmodell wir richtig finden. So können wir als Verbraucher Druck auf Unternehmen ausüben und auf die Bedingungen der globalen Ökonomie einwirken. Wenn wir uns der politischen Dimension unseres Konsumverhaltens bewusst sind, wird der Einkauf zu einer Abstimmung über die Politik von Unternehmen und somit zu einer Form des politischen Engagements, das sich unter dem Begriff politischer Konsum fassen lässt. Blink Nummer 6. Immer mehr Menschen konsumieren politisch und schaffen dadurch einen wachsenden Markt. Lange wurde dem Phänomen des politischen Konsums von der Öffentlichkeit keine Beachtung geschenkt. Erst nach dem spektakulären Shell-Boykott 1995 setzte eine Auseinandersetzung mit dieser Form des politischen Engagements ein. Ein internationaler Boykott von Shell-Tankstellen zwang das Unternehmen dazu, seine Ölplattform Brent Spar an Land zerlegen zu lassen, anstatt sie einfach im Meer zu versenken. Seitdem zeichnet sich ein deutlicher Trend ab. Immer mehr Menschen nehmen ihre Verantwortung als Konsumenten ernst, ändern ihr Kaufverhalten und schaffen damit einen wachsenden Markt für moralisch vertretbare Produkte. In Deutschland wächst der Anteil der verkauften Bioprodukte jährlich um 10-15%. Im Jahr 2005 wurden weltweit Fairtrade-Waren im Wert von 1,1 Milliarden Euro verkauft. 37% mehr als im Jahr zuvor. Unternehmen reagieren auf diese Entwicklung. Mittlerweile verarbeitet das Versandhaus Otto etwa 500 Tonnen Biobaumwolle jährlich. Selbst Discounter nehmen Bio- und Fairtrade-Produkte in ihr Sortiment auf. Es entstehen neue Unternehmen, die regionale Produkte vertreiben. Zugleich werden immer mehr Siegel eingeführt. Mit dem Bio-Siegel wurde ein europäisches Einheitssiegel geschaffen, das Mindeststandards einer ökologischen Herstellung garantiert. Das GOTS-Zertifikat, Global Organic Textile Standard, steht für ökologische, soziale und gesundheitliche Standards. Schließlich spielen auch die Medien die Brisanz von politischem Konsum wider. Filme wie We Feed the World oder Bücher wie No Logo erregten international große Aufmerksamkeit. Auch im Greenpeace-Magazin und in diversen Lifestyle- und Modezeitschriften wird politischer Konsum zum Thema gemacht. Blink Nummer 7. Politischer Konsum und die Kontrolle der Politik müssen sich gegenseitig ergänzen. Politischer Konsum bedeutet, dass der Konsument selbst die Verantwortung übernimmt, die klassischerweise der Politik zukommt. Daher wird oft gegen ihn vorgebracht, seine Verfechter seien einer neoliberalen Ideologie auf den Leim gegangen, die den Abbau des lenkenden Staates fordert und auf Eigenverantwortung des einzelnen Bürgers setzt. Doch beim politischen Konsum geht es nicht darum, den Staat überflüssig zu machen und seine Aufgaben an den Konsumenten zu delegieren. Politischer Konsum und die Verbraucher-, Wirtschafts- und Umweltpolitik dürfen sich nicht gegenseitig verdrängen, sondern müssen sich gegenseitig ergänzen. Der Staat kann und muss Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer politischer Konsum seine Wirkung entfalten kann. Beispielsweise müssen Informationsrechte sichergestellt werden. Denn politischer Konsum ist überhaupt erst möglich, wenn garantiert ist, dass der Konsument weiß, unter welchen Bedingungen bestimmte Waren hergestellt werden. Eine politische Handhabe wäre auch, Unternehmen die Kosten aufzuerlegen, die sie durch ihre Produktionsmethoden verursachen, wie etwa für die Reinigung von verseuchtem Wasser. Da solche Kosten bei ethisch, ökologisch und gesundheitlich tragbaren Produkten nicht oder in geringerem Ausmaß anfallen, würden sich die Preise angleichen, was dem Konsumenten die Entscheidung zum politischen Konsum erleichtern würde. Auch sollten Kinder schon in der Schule über die Schattenseiten der Warenwelt aufgeklärt werden. So kann der Konsum schon früh kritisch reflektiert werden und ein gesellschaftliches Klima entstehen, in dem nicht nur Schnäppchenjäger und Markenfetischisten, sondern auch kritische Konsumenten heranwachsen. Damit sich der Staat dieser Aufgaben annimmt, ist der politische Konsument aufgefordert, sein Anliegen auf die öffentliche Agenda zu setzen. Auch jenseits des Supermarktes muss etwa durch Protestaktionen oder Unterschriftensammlungen öffentlicher Druck auf die Politik ausgeübt und so das Thema für ihre Vertreter attraktiv gemacht werden. Blink Nummer 8. Als politischer Konsument kannst du auf vielen Wegen aktiv etwas verändern. Wenn du dich entschieden hast, politischer Konsument zu werden, gibt es viele Möglichkeiten, dich zu engagieren. Kaufe nur Waren, die gemäß deinen Werten produziert wurden. Und tu dies regelmäßig. Nur so übst du Druck auf die Unternehmen aus, etwas zu verändern. Achte beim Einkauf auf Label und Siegel, wie zum Beispiel auf das GOTS-Zertifikat, das Naturland-Siegel oder das Fairtrade-Siegel. Auf der Label-Datenbank der Verbraucherinitiative findest du Informationen über die verschiedenen Siegel und ihre Richtlinien. Auch auf den Seiten von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie von Gewerkschaften kannst du dich informieren. Durch deine Beteiligung an Protestaktionen und Unterschriftensammlungen kannst du Unternehmen und Politiker zum Umsteuern zwingen. Als Konsument am Ball zu bleiben heißt auch, sich bei Herstellern zu erkundigen, wie Produkte hergestellt werden, wie sich Preise zusammensetzen, welche Löhne Arbeiter erhalten und gegebenenfalls vorhandene Standards kontrolliert werden. Selbst wenn du nicht immer eine Antwort erhältst, kannst du den Unternehmen auf diese Weise signalisieren, dass die Verbraucher ihnen auf die Finger schauen. Rede zudem mit Freunden, Bekannten und Familie über dein Engagement. So kannst du gegen das Ohnmachtsgefühl ankämpfen, allein sowieso nichts ausrichten zu können. Denn du wirst merken, du bist nicht allein. Und aus ein paar Gleichgesinnten wird schnell eine Interessengemeinschaft, die mit vereinten Kräften noch viel mächtiger ist. Stelle dabei nicht zu hohe Ansprüche an dich selbst. Es ist beinahe unmöglich, als Konsument eine vollkommen weiße Weste zu behalten. Du musst nicht gleich dich und die ganze Welt verändern. Zunächst reicht es aus, einen Anfang zu machen und mehr zu tun, als du gestern getan hast. Dir stehen verschiedene Möglichkeiten offen, als politischer Konsument aktiv zu werden und den Zustand der globalen Warenwirtschaft Schritt für Schritt zu verbessern. Danke, dass du dir Die Einkaufsrevolution von Tanja Busse angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass angesichts der Missstände in der globalen Warenwelt und der Unfähigkeit der Politik dagegen vorzugehen, es die Aufgabe der Konsumenten ist, Verantwortung zu übernehmen und durch bewusste Kaufentscheidungen gegen ethisch, ökologisch und gesundheitlich fragwürdige Produktionsbedingungen zu protestieren. Durch den Druck, den politische Konsumenten auf Unternehmen ausüben, können die Verhältnisse zum Besseren verändert werden. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns. Der Titel dieses Buches nochmal: Die Einkaufsrevolution.